Ja, vielen Dank für das Anspiel. Ist wirklich alles verloren? Macht es noch Sinn, weiterzumachen, wenn man Bockmist gebaut hat? Also ich finde, Manu hat mir bei dem Anspiel richtig leid getan. Der hat ganz schön Schelte bekommen. Mann, oh Mann. Ich hatte Anfang oder im Mai die Chance, ein buddhistisches Kloster besuchen zu dürfen. Eine sehr spannende Sache war für mich das erste Mal. Und auf dieser Anlage ist ein Berg. Ihr seht hier die Stufen, 260 Stufen den Berg rauf. Und ganz oben im Nebel steht eine Buddha-Statue. Die größte Buddha-Statue der Welt, 39 Meter hoch. Ein sehr beeindruckendes Monument. Und ich habe mich mit vielen anderen diese Stufen heraufgequält. Mir ist eine Frau aufgefallen, die mich ein Stück weit begleitet hat. Und ich habe gedacht, wow, was macht sie da? Diese Frau ist immer 3 Schritte gegangen und hat kurz innegehalten. Ist 3 Schritte gegangen, ist auf die Knie gegangen und hat meditiert. Ist dann wieder 3 Schritte gegangen und hat sich hingelegt und hat meditiert. Und das hat sie die 260 Stufen raufgemacht. Das ist wirklich ein sehr beschwerlicher Weg für sie gewesen. Und oben angekommen, weiß sie nicht, ob es gereicht hat. Sie weiß nicht, ob ihre Gebete erhört worden sind. Sie strengt sich ihr ganzes Leben an, und am Ende weiß sie nicht, ob es ihrem Gott gereicht hat. Wir erleben in den Weltreligionen, dass ich Werke tun muss, um gerecht zu werden. Nur eine Sicherheit, ob es am Ende meines Lebens gereicht hat, habe ich nicht dabei. Die katholische Kirche hat über Jahrhunderte mit den Ablassbriefen und Beichten die Schuld der Menschen erlassen und abgekauft. Und das war dann unter Umständen eine sehr teure Angelegenheit für diese Menschen. Aber auch am Ende wussten sie nicht, ob sie genug bezahlt haben für ihre Sünden. Wir wollen uns heute mit dem Begriff Heilsgewissheit und Heilssicherheit beschäftigen. Das sind 2 Begriffe, die in der Bibel gar nicht vorkommen. Und trotzdem sind sie für unser Leben, für mein Leben elementar. Diese Frage muss ich für mich geklärt haben mit der Sicherheit meines Heils. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Und in meiner Kindheit war diese Frage der Heilssicherheit, der Gewissheit, bin ich dabei, für mich eine Zeit lang sehr, sehr wichtig. Nein, ich muss sagen, sie hat mich total geängstigt. Die Frage, bin ich dabei, wenn die Entrückung kommt? Eine ganze Zeit lang hat mir das wirklich auch Sorgen und Angst gemacht. Ich nenne euch ein Beispiel. Wenn ich von der Schule heimgekommen bin und ich habe eigentlich meine Mutter in der Küche erwartet und die Wohnung war leer, dann bin ich durch die ganzen Zimmer gelaufen und habe nach ihr gesucht. Und wenn sie nicht da war, hat mich das schon ziemlich fertig gemacht. Aber es gab dann so ein Zeichen für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, alles gut, weil wenn ich nämlich ihre Hausschuhe im Flur gesehen habe, dann wusste ich, meine Mutter wird ihre Hausschuhe nicht ausziehen, um entrückt zu werden. Während der Suche nach dem Jugendpastor haben wir einige Lebensläufe gelesen von den jungen Männern, und auch da kommt immer wieder drin vor, dass eine Zeit der Nachfrage und auch der Krise in dem Leben dieser Menschen ist. Habe ich die Sicherheit, bin ich wirklich dabei, reicht es aus? Kennt ihr solche Gedanken? Habt ihr sie vielleicht früher auch so gehabt oder vielleicht sogar jetzt noch, diese Zweifel? Aber was genau bedeutet es, Heilsgewissheit und Heilssicherheit zu haben? Heilsgewissheit bezeichnet die Zusage Gottes an mich: Du bist mein Kind, ich habe dich errettet. Heilssicherheit ist die Tatsache der Erlösung und der Errettung. aufgrund des Kreuzestodes von Jesus. Gott hat vollendete Tatsachen geschaffen. Heilsgewissheit ist die Zusage Gottes an mich. Heilssicherheit sind die Tatsachen, die Gott geschaffen hat dafür. Und deshalb kann ich absolut sicher sein. Diese Gewissheit gründet sich darauf, dass Jesus Christus in seinem Kreuzestod stellvertretend meine Schuld und die der ganzen Welt getragen hat. Damit habe ich die Vergebung meiner Schuld und Sünde empfangen. Und wenn ich das persönlich für mich angenommen habe und in einer persönlichen Beziehung zu Jesus lebe, dann reicht das. Aber ich glaube, es ist auch immer mal gut, noch andere dazu zu hören. Und da sind mir drei Personen eingefallen, die deutlich kompetenter noch was dazu sagen können. Nämlich Johannes, Paulus und Petrus. Und ich würde euch gerne mitnehmen. Kann man das lesen? Ja. In den Vers, den Johannes geschrieben hat, in Johannes 3, Vers 16. Ich glaube, das ist ein Vers, da muss keiner mehr hingucken, den kann man auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Welt, seine Schöpfung, so sehr geliebt, dass er nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Gott schenkt uns das ewige Leben bei ihm, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Paulus schreibt das in Römer 8, Vers 16 so: Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes, den ich bei meiner Bekehrung bekommen habe, gibt darüber ein Zeugnis ab. Wie passiert das? Indem der Heilige Geist in mir mich verändert und ich dadurch ein Zeugnis für Jesus Christus werde durch meinen Lebenswandel. In Römer 5, Vers 1 und 2 schreibt Paulus das so: Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt hier sehr deutlich, dass ausschließlich der Glaube mich rechtfertigt, vor Gott zu treten, und nichts anderes. Keine Werke können mich zu ihm bringen. Es ist ein Gnadengeschenk, dass ich Gottes Kind sein darf. Durch den Glauben gerechtfertigt und Frieden in Jesus Christus. So ist Gott. Er hat alles gemacht für uns. Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 1, Vers 3 und 4: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt und aufbehalten wird für euch. Auch Petrus sagt das in seinem Brief sehr deutlich: Gott ist barmherzig und hat uns zu einer lebendigen Hoffnung gemacht. Wodurch? Durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Jesus Christus ist der ewige Weg zur Gemeinschaft mit Gott. In Vers 4 kommt dann noch diese super Zusage Gottes dazu. Ein Erbe gibt er uns, ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverweltliches Erbe. In Christus Jesus haben wir das Leben bei Gott. Durch den Heiligen Geist ist Jesus für immer bei mir eingezogen. Gott erklärt uns gerecht und wir empfangen die Vergebung der Sünden. Und trotzdem werden wir sündigen, weil unser Körper, unsere Gedanken, unser Tun vergänglich sind. Wenn wir nun sündigen und fallen, fallen wir aber nicht mehr aus Christus heraus. Wir bleiben in Christus. Das muss uns, glaube ich, auch bewusst werden, diese Anspannung und diese Dynamik, die sich dahinter verbirgt. Aber warum fallen wir nicht mehr aus Christus heraus? Weil wir einen besonderen Schutz haben. Eine besondere Garantie dafür haben wir erhalten. Wir sind versiegelt worden. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das wird in Epheser 1, Vers 13 geschrieben. In ihm seid auch ihr, nachdem das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Versiegelung. Was für ein großartiger Vers. Aber dann stellen sich mir 5 Fragen zu dem Thema Versiegelung. Wer macht die Versiegelung? Ganz klar, das kann nur Gott machen. Was bedeutet es, versiegelt zu sein? Es bedeutet, da kommt keiner mehr von außen an mich ran. Niemand kann mich mehr verändern, niemand kann mich manipulieren. Die Person, ich stehe unter dem Schutz des Höchsten. Einflüsse von außen können das Siegel nicht aufbrechen. Es ist endgültig. Gott steht für immer zu mir. Wer wird versiegelt? Natürlich der Gläubige, der eine Beziehung zu Jesus und Gott hat. Und wann geschieht die Versiegelung? Bei meiner Bekehrung. Dann an dem Tag, in der Minute, wo ich sage, Jesus, komm in mein Leben, bekomme ich diesen ewigen Schutz Gottes. Wie lange werde ich versiegelt? Das wird in Epheser 4, Vers 30 so beschrieben. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Der Tag der Erlösung ist der Tag, an dem wir den Auferstehungsleib bekommen werden. Also dann, wenn wir am Ziel angekommen sind. Mit meiner Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu gehen, bis er mich in Empfang nimmt, habe ich die Versiegelung Gottes und den Schutz in meinem Leben. Welche Konsequenzen hat das aber jetzt für mich, diese Versiegelung? Zum einen gibt mir das eine Sicherheit. Ich bin sein Eigentum, ich bin erlöst. Niemand kann mich mehr aus seiner Hand reißen. Kein Mensch und auch der Teufel nicht. Und zum anderen wird mich dieser Gedanke der Sicherheit, der vollendeten Erlösung motivieren, in Reinheit zu leben. Ich will doch nicht den Geist Gottes in mir betrüben. Der Geist wird mich zwangsläufig verändern, weil er sanftmütig ist. Also, zusammengefasst in einem Satz, den ich dazu gelesen habe, lautet das so: Bei der Erlösung eines Menschen geht alles von Gott aus. Alles ist seine Initiative. Er schafft mit dem Heil vollendete Tatsachen, die ein Mensch für sich annehmen kann oder denen er sich verweigern kann. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, Moment, ist das wirklich so einfach? Gerd, machst du es dir da vielleicht nicht zu leicht? Ich bekehre mich und danach kann nichts mehr passieren. Wir spüren jeden Tag unsere Sündhaftigkeit und kommen dann schnell ins Zweifeln. Das verunsichert unseren Glauben und unsere Heilsgewissheit. Jetzt gibt es ja auch ein paar Bibelstellen, die auch in eine andere Richtung zu deuten sind. Was ist denn mit den Bibelstellen, mit dem Gleichnis aus Matthäus 25, mit den 10 Jungfrauen? 5 Jungfrauen hatten Öl, die anderen 5 nicht. Was ist denn mit der Bibelstelle aus Matthäus 7, 21? Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen. Wenn wir uns das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen anschauen, dann sehen wir, 5 hatten Öl, hatten ihre Ölkännchen und 5 hatten sie nicht. Und das Öl ist immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Also 5 hatten den Heiligen Geist und 5 hatten ihn nicht. Und ja, es gibt Anhänger Jesu, die leben ein ganzes Leben mit Jesus und haben trotzdem keine Beziehung zu ihm. Sie leben nach seinen Maßstäben und haben trotzdem keine persönliche Beziehung zu Jesus. Sie haben ihr Leben nie wirklich Jesus übergeben. Und das ist dann der Unterschied zwischen Nachfolgern und Anhängern. Eine weitere Bibelstelle aus Matthäus 12, 31, über die wir reden müssen. Deshalb sage ich, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Wie sollen wir das denn verstehen? Die Sünde wider den Heiligen Geist ist die dauerhafte Weigerung eines Nichtchristen, dem Wirken und Rufen des Heiligen Geistes nachzugeben. Jesus spricht diese Worte in dem Zusammenhang zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die damit ihn, aber auch Gott abgelehnt haben. Wer sich dagegen sträubt, der sündigt gegen den Heiligen Geist und bleibt in der Sünde. Also, die Sünde wider den Heiligen Geist kann von einem gläubigen Menschen gar nicht begangen werden. Wenn Menschen von Menschen verlangen, ihr Heil durch Werke zu sichern, legt man ihnen eine Last auf, die sie niemals tragen können. Und das ist die Grundlage für Verunsicherung, für Angst und Verzagtheit. Dann stelle ich mir immer die Frage, wie viele Werke muss ich denn tun? Wie viel Geld, wie viel Zeit muss ich denn investieren, um dieses Limit, den Anspruch gerecht zu werden? Wie oft muss ich meinen Nächsten lieben? Wie viele Gebete muss ich sprechen? Wann reicht es? Wann ist das Ziel erreicht? Ihr spürt, der Maßstab der Menschen kann nie erreicht werden. Welcher Maßstab gilt dann? Gottes oder der Menschen? Wir können hier Folgendes festhalten. Das umfassende Heil wird im Glauben und durch den Glauben empfangen und angenommen. Der Glaube allein ist entscheidend. Epheser 2, Vers 8 und 10 fasst das sehr schön zusammen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet vermittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werke, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nur durch die Gnade sind wir errettet. Und das hat der Glaube bewirkt. Dieser Glaube kommt aus Gott. Die Werke sind deshalb nicht entscheidend, weil sie von Gott wegzeigen auf den Menschen hin, auf seine Anstrengung. Wir tun dann die guten Werke, weil Jesus in uns ist und wir ihn dadurch verherrlichen wollen. Die Motivation ist eine ganz andere. Der Glaube bedeutet nicht, in einem christlich geprägten Elternhaus groß geworden zu sein. Der Glaube bedeutet nicht, in eine christliche Kirche oder Gemeinde zu gehen, getauft worden zu sein, bei einer Firmung, Konfirmation oder im BU-Unterricht anwesend zu sein, ein moralisch anständiges Leben zu führen. Der Glaube bedeutet Buße, Umkehr und ein Jesus in sein Leben aufnehmen. Damit macht Gott uns zu seinen Kindern. Damit schenkt er uns ewiges Leben. Mehr benötigt es nicht. Damit kann ich sicher sagen, ja, ich bin dabei. Ich muss mich nicht mit Werken abquälen, die Menschen von mir erwarten. Wenn du dich zu Jesus bekannt hast, wenn du deine Sünden unter das Kreuz gebracht hast und ihn als deinen Heiland in dein Leben aufgenommen hast, dann hat Gott schon eine himmlische Wohnung für dich vorbereitet. Und da steht das Klingelschild von jedem Einzelnen dran. Unveränderlich. Und niemand wird in diese Wohnung einziehen als du allein. Das hat Gott dir versprochen. Ich möchte mit der Predigt neu zum Nachdenken anregen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder dir wirklich nicht sicher bist, Verharre nicht in der Unsicherheit oder in dem Zweifel. Geh zu Menschen, die im Glauben unterwegs sind. Komm zu David oder zu den Ältesten. Lass dir von Gott die Gewissheit schenken, ich bin dabei. Das gibt dem Glaubensleben eine neue Stärke und Sicherheit. Du brauchst nicht mehr zweifeln. Diese Gewissheit gibt es in keiner anderen Religion als nur bei dem einen wahrhaftigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für dich hat sterben lassen. Wenn wir jetzt auch gleich Abendmahl feiern, dann lasst uns daran denken, alles, aber auch wirklich alles haben wir geschenkt bekommen und dann dürfen wir dankbar nach Golgatha schauen.